Es war schön, das letzte Lied gemeinsam zu singen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und ich denke, das ist so der Wunsch und das Gebet von vielen von uns, gerade in dieser ganz besonderen Zeit, in der wir leben. Das drückt die Sehnsucht vieler Menschen aus, ob sie Christen sind oder nicht. Sie möchten diesen Frieden haben. Unsere Welt hat sich tatsächlich in den letzten 22 Monaten dramatisch verändert. Das Coronavirus und die Corona-Politik haben unser Leben umgekrempelt. Die Gesellschaft ist gespalten, zunehmend Angst, Hass, Ausgrenzungen nehmen zu. Den Bürgern werden auch zunehmend ihre Freiheitsrechte und ihre Persönlichkeitsrechte genommen, obwohl sie von der Verfassung garantiert sind. Nicht alle kommen mit diesem Widerspruch klar. Das hätten die meisten Deutschen vor 24 Monaten noch für eine Verschwörungstheorie gehalten, dass so etwas möglich sein sollte. Und das macht vielen Menschen halt große Angst. Die Unsicherheit im Hinblick auf die Zukunft ist groß. Wir haben in Deutschland seit einigen Wochen eine neue Bundesregierung und die Vorhaben der Ampelkoalition machen uns Christen auch große Sorgen. Die zunehmende offene Gottlosigkeit, die sich im Koalitionsvertrag zum Beispiel und in den Gesetzesvorhaben der neuen Bundesregierung zeigt, ist einfach beunruhigend. Das Nachrichtenmagazin IDEA zählt einige Vorhaben der neuen Regierung auf. Ich zitiere: Die künftige Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP plant weitreichende gesellschaftspolitische Änderungen. Das geht aus dem Koalitionsvertrag hervor. Darin kündigten die Parteien unter anderem an, eine umfassende Änderung des Abtreibungsrechts in Angriff zu nehmen. So soll der Paragraph 219a des Strafgesetzbuches ersatzlos gestrichen werden. Er verbietet Werbung für Abtreibungen. Es sollen also Werbungen für Abtreibungen erlaubt werden. Nach dem Willen der Koalitionäre sollen die Kosten für Abtreibungen in Zukunft grundsätzlich von den Krankenkassen übernommen werden. Außerdem werde die Koalition wirksame gesetzliche Maßnahmen gegen Protestaktionen und Mahnwachen von Lebensschützern in der Nähe von Abtreibungskliniken ergreifen. Die neue Regierung werde außerdem das Ziel verfolgen, Abtreibungen als Teil der Aus- und Weiterbildung von Ärzten zu verankern. Der Koalitionsvertrag sieht außerdem eine Abschaffung des transsexuellen Gesetzes vor. Er soll durch ein Selbstbestimmungsrecht ersetzt werden. Die Kosten geschlechtsangleichender Behandlungen, also bei Geschlechtsumwandlungen, sollen künftig komplett von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Also nicht mehr das biologische Geschlecht soll bestimmend und ausschlaggebend sein, sondern das gewünschte oder das gefühlte Geschlecht. Die künftige Regierung will das Verbot von Konversionstherapien verschärfen. Also den Versuch, dagegen zu wirken, wenn ein Jugendlicher oder ein Kind sein Geschlecht ändern möchte. So soll in einem ersten Schritt die Straffreiheit von Erziehungs- und Fürsorgeberechtigten abgeschafft werden. Also wenn die Eltern versuchen sollten, das eigene Kind zu überreden oder zu überzeugen, keine Geschlechtsumwandlung zu machen, dann sollen sie auch strafrechtlich verfolgt werden können. Weiter heißt es in dem Vertrag, das Blutspendeverbot, das zurzeit noch besteht, für Männer, die Sex mit Männern haben, sowie für Transpersonen, schaffen wir ab, nötigenfalls auch gesetzlich. Wenn ein Kind in die Ehe von zwei Frauen geboren wird, sollen beide automatisch rechtlich Mütter des Kindes werden. Deutschland verabschiedet sich endgültig von der biblisch-christlichen Definition von Ehe und Familie und auch insgesamt von der biblischen Ethik und Moral und damit auch von Gottes verheißenem Schutz und Segen, wenn wir nach seinem Wort wandeln und nach seinen Geboten leben. Die Gottlosigkeit hat zunehmend ungeschminkt offene und aggressive Formen angenommen in unserem Land. Wir sind eigentlich in ein neues Zeitalter des Heidentums eingetreten. Bibelgläubige Christen sind eine Minderheit in diesem Land und werden nur noch widerwillig geduldet. Es gibt zunehmend eine Einwegtoleranz in unserer Gesellschaft. Die Toleranz gilt fast allem, was antibiblisch und antichristlich ist, aber sie endet dort, wo Christen an der Bibel festhalten, an der biblischen Moral festhalten und am Absolutheitsanspruch des christlichen Glaubens festhalten. Außerdem werden wir ja immer mehr zu transparenten Bürgern. Die Corona-Maßnahmen zum Beispiel zwingen uns alle dazu, überall unsere Daten zu hinterlassen. Wir sollen auch zunehmend möglichst bargeldlos bezahlen. Der Überwachungsstaat, von dem einmal George Orwell, und ich weiß nicht, wie viele von euch das Buch mal gelesen haben, das war ein großer Erfolg in den 90er Jahren, in seinem Buch 1984, Big Brother is Watching You, geschrieben hat, ist keine Zukunftsfiktion mehr. War damals als Fiktion gedacht, dieses Buch. Es wird immer mehr zur Normalität, dass wir überwacht werden. Die Europäische Zentralbank arbeitet fieberhaft an der Einführung eines digitalen Euro. Das Bargeld soll abgeschafft werden. In einem RTL-Bericht im März 2021 heißt es, Leben mit Chip-Implantaten. Diese Zukunftsvision ist jetzt Realität. Und dann folgt ein Bericht aus Norddeutschland, in dem heißt es, im Supermarkt bezahlt Juliane jetzt mit der Hand. Und in einem Video wird dann vorgeführt, wie Juliane mit einem in die Hand implantierten Chip an der Kasse im Supermarkt bezahlt. Der Fortschritt der Technik wird gelobt und es wird behauptet, die Digitalisierung des Menschen hat viele Vorteile. Die Geldbeutel werden demnächst überflüssig. Und in der Zeitung Die Welt hieß es am 12. Dezember unter der Überschrift »Warum am Chip kein Weg vorbeiführt«: Für eine Impfpflicht müssten deutsche Politiker und Behörden erst einmal wissen, wer nicht geimpft ist. Und danach ein fälschungssicheres System haben. Das aktuelle Impfdatenchaos ist enorm, aber mit einem Chip im Skelett durchaus zu überwinden. Erstaunlich nur, dass die Bibel diese Entwicklung vor 2000 Jahren vorausgesagt hat, nicht wahr? Das ist keine Überraschung für uns. So sollte es kommen, so muss es kommen, die Bibel hat es vorausgesagt. Schließlich wird ein Weltdiktator aufkommen, sagt uns die Bibel. Er wird auch Antichrist genannt und er wird den völlig transparenten Bürger schaffen. Das Bargeld wird tatsächlich abgeschafft sein und man wird ohne Nummer auf der Hand oder der Stirn nicht mehr am Wirtschaftsleben teilnehmen können. Wir lesen das in der Offenbarung, Kapitel 13, ab Vers 16. Und es macht das allesamt. Sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand und an ihre Stirn oder an ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Die Endzeitvoraussagen der Bibel erfüllen sich vor unseren Augen mit erstaunlicher Präzision und Geschwindigkeit. Und nur, so denke ich, die selbst gewählte und gewollte Blindheit des Unglaubens schafft es, diese Fakten einfach auszublenden. Die schlimmste und die dunkelste Zeit in der Geschichte der Menschheit bewegt sich mit zunehmender Beschleunigung auf diese Welt zu. Aber noch etwas wesentlich Wichtigeres wird sehr bald geschehen. Jesus kommt wieder. Und wir warten auf ihn. Nicht auf den Antichristen. Er kommt und er wird seine Gemeinde von der Erde abholen. Er hat das gesagt. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf, schaut nach oben, fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Und er hat auch gesagt, wacht aber alle Zeit und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Wir dürfen die Augen vor diesen Entwicklungen nicht verschließen. Und in dieser meiner neuen Predigtserie stellen wir uns die Frage, wie sollen wir nun leben? Wie sollen wir nun leben? Wie sollen wir angesichts dieser Entwicklungen in einer sich rasch zum Negativen verändernden Welt leben? Ich beginne heute mit dieser Predigtserie und der Titel der heutigen Predigt lautet 7 Dinge, die du tun solltest, wenn du noch kein Christ bist. 7 Dinge, die du jetzt tun solltest, wenn du noch kein Christ bist. Wenn dir diese Entwicklung Angst macht, wenn du ratlos und beunruhigt bist, wenn du Ruhe und Sicherheit und Frieden suchst und eine tragfähige Hoffnung haben möchtest, solltest du diese 7 Dinge tun. Erstens, lese die Bibel. Vielleicht sagst du jetzt, ach, das ist doch zu einfach. Dieses alte, verstaubte Buch, das ist doch längst von der Wissenschaft und von der Forschung überholt. Erlaube mir einmal diese Frage. Hast du die Bibel schon einmal komplett durchgelesen? Das Buch der Bücher, das mit Abstand meistgedruckte, meistverbreitete, meist übersetzte Buch der Welt. Hast du es einmal durchgelesen? Wenn nicht, dann hast du nicht nur eine Bildungslücke, eine große Bildungslücke, sondern auch eine Realitäts- und Wahrheitslücke. Denn dieses Buch erhebt den Anspruch, Gottes Reden zu beinhalten und frei von Irrtümern zu sein. Wage es doch. Was verlierst du denn, wenn du es einmal ausprobierst? Glaubst du einfach so den meistverbreiteten Meinungen und Klischees? Erlaube es einfach diesem einzigartigen Buch, einmal deine eigenen Denkmuster, deine Lebenseinstellungen, deine Wertvorstellungen, deine Werte einfach einmal radikal auf den Prüfstand zu stellen. Lass es einmal zu. Mach es mit dem ehrlichen Vorhaben, die Wahrheit zu erkennen. Wenn du das ehrlich und unvoreingenommen machen wirst, werden mindestens 3 Dinge im Laufe des Jahres 2022 in deinem Leben geschehen. Das garantiere ich dir. 3 Dinge werden geschehen in deinem Leben, wenn du das unvoreingenommen machst. Erstens, dein Gottesbild wird sich verändern. Du wirst feststellen, wie falsch du über Gott dachtest. Wie klein dieser Gott, dein Schöpfer in deinen Augen war. Du wirst feststellen, die Bibel ist in erster Linie Gottes Visitenkarte. Sein Buch, in dem er sich vorstellt. Gott stellt sich in der Bibel uns Menschen vor. Und es ist erstaunlich, wie viel er uns über sich selbst zu sagen hat. Er will, dass wir ihn kennen. Er will, dass wir wissen, wer er ist. Und du wirst niemals über Gott richtig denken und ihn verstehen lernen, wenn du die Bibel ignorierst. Zweitens, dein Selbstbild wird sich verändern. Garantiert. Du wirst anfangen, ganz anders über dich selbst zu denken. Das Buch wird dir die Augen öffnen über dich selbst. Du wirst plötzlich feststellen, dass die Bibel eine Art Spiegel für deine Seele ist. Und du wirst Ecken und Flecken entdecken in deiner Seele, die dich wahrscheinlich erschrecken werden, ängstigen werden. Es wird nicht dieses allglatte, schmeichelhafte Selbstbildnis sein, das du möglicherweise bis dahin von dir selber hattest. Es wird aber trotzdem sehr ernüchternd und heilsam sein, denn es ist die pure Wahrheit. Nichts macht so frei wie die Wahrheit. Jesus Christus hat das auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Lüge versklavt, Wahrheit macht frei. Natürlich wirst du Mut brauchen, um dich dieser Diagnose des großen Arztes zu stellen. Aber nur wenn man die Diagnose kennt und wenn man die Diagnose akzeptiert, nur dann kann man ja auch eine Kur annehmen und Heilung erfahren. Und das Dritte, was passieren wird, ist Folgendes. Das Evangelium wird dir Hoffnung geben. Ja. Der Gott der Bibel wird dich nicht verzweifeln lassen, obwohl du dich selbst in einem völlig anderen Licht erkennen wirst. Nein. Der große Arzt wird dich mit dieser niederschmetternden Diagnose nicht alleine lassen. Du wirst die schönste und größte Entdeckung deines Lebens machen. Du wirst die lebendige Hoffnung für dich, für dein Leben im Evangelium entdecken. Gott wird es dir zeigen und du wirst es verstehen können, dass das Evangelium die beste, die einzige gute Nachricht der Welt ist und dass sie dir ganz persönlich gilt. Du wirst auch feststellen, das ist es doch, wonach ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt habe und gesucht habe. Vielleicht bewusst, vielleicht aber auch unbewusst. Erstens also, lese die Bibel. Zweitens, rede mit Gott. Eine zweite Sache, die du tun solltest, ist eben gerade diese. Lasse dich auf ein Experiment ein. Das hast du vielleicht noch nie in deinem Leben gemacht. Lasse dich auf ein Experiment ein. Rede mit Gott. Das geht. Gott ist Person. Er ist nicht eine abstrakte Größe oder eine Kraft im Universum. Er ist Person. Du kannst mit ihm reden. Gott redet und Gott hört. Und Christen nennen dieses Reden mit Gott Beten. Am Anfang mag es etwas gewöhnungsbedürftig sein, weil Gott nicht unmittelbar zu sehen ist. Du wirst Gott nicht sehen von Angesicht. Und er wird normalerweise auch nicht unmittelbar akustisch antworten. Aber du wirst erstaunliche Dinge erleben, wenn du ehrlich bist und dich auf dieses Experiment einlässt. Du wirst erfahren, dass Gott tatsächlich antwortet. Er wird dir antworten. Das wirst du erleben. Du wirst überrascht sein und du wirst staunen, dass du für ihn nicht zu sündig, nicht zu klein und nicht zu unbedeutend bist, obwohl er der Schöpfer des Universums ist, der heilige Gott. Du kannst dich gerne vor ihm niederknien, in deinem Zimmer, an deinem Bett. Du kannst aber auch zwei Stühle hinstellen. Auf den einen Stuhl setzt du dich selber hin und den anderen Stuhl stellst du dir gegenüber und stellst dir vor, da sitzt Gott. Und dann redest du mit ihm. Stell ihm ganz offen und ehrlich deine Fragen. Sei ehrlich mit Gott. Was Gott am allermeisten stört, ist unsere Heuchelei und Unehrlichkeit. Wenn wir versuchen, etwas zu verstecken, zu verschönern, eine Maske tragen. Was Gott stört, ist unsere gestellte Frömmigkeit. Wenn du Mühe hast, an Gott zu glauben und Gott zu verstehen, sag ihm das. Sag ihm, lieber Gott, ich weiß nicht genau, ob es dich gibt. Und wenn ja, ob du mich jetzt hörst. Ob du interessiert bist an mir, das weiß ich nicht. Aber wenn du wirklich da bist, dann möchte ich das wissen. Ich möchte dich dann kennenlernen und ich möchte verstehen, was du von mir erwartest. Und Gott wird antworten. Du wirst es erleben. Drittens, entscheide dich zu glauben, Gott zu vertrauen. Die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, erstens, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Diesen Glauben, dieses Vertrauen erwartet Gott von uns. Es ist tatsächlich möglich, dass du dich entscheidest zu glauben. Man kann sich entscheiden zu glauben, zu vertrauen, glauben zu wollen. Gott manipuliert dich nicht. Er wird dich niemals zwingen, ihm zu vertrauen. Aber er wird immer an deinen Verstand appellieren und an dein Herz appellieren, zu glauben. Gott zu glauben ist nämlich das Natürlichste, was ein Mensch tun kann. Es ist nur logisch, es ist nur vernünftig und es ist faktenbasiert, wenn der Mensch seinem Schöpfer, der ihn gemacht hat, vertraut. Ohne Glauben ist es überhaupt unmöglich zu leben. Ich weiß nicht, ob du schon mal dir darüber Gedanken gemacht hast. Wir glauben jeden Tag. Wir vertrauen darauf, dass der Führerschein, der Busfahrer einen Führerschein hat. Dass er nicht betrunken ist. Dass er sein Handwerk versteht und dass er uns von A nach B fährt mit dem Bus. Wir vertrauen darauf, dass der Bäcker in das Brot kein Gift beigemischt hat. Und wir laufen nicht mit jedem Brot zum Labor und lassen es untersuchen. Wir essen einfach im Glauben, dass das Brot in Ordnung ist. Wir vertrauen dem Konstrukteur eines Flugzeugs und dem Piloten, obwohl wir keine Ahnung von Aerodynamik haben, setzen uns ins Flugzeug und fliegen und vertrauen und glauben, wir kommen sicher am Ziel an. Ohne Glauben ist Leben unmöglich. Und ohne den Glauben an Gott ist das Leben sinnlos und unlogisch. Und ewiges Leben ist unmöglich ohne den Glauben an Gott. Der Schöpfer ist die vertrauenswürdigste Person im Universum überhaupt. Er lässt seit Jahrtausenden die Sonne jeden Morgen rechtzeitig aufgehen und am Abend wieder untergehen, weil er es versprochen hat. Er macht es. Er hält sein Wort. Er ernährt uns und er lässt die Erde Brot hervorbringen. Ist das nicht erstaunlich? Weil er uns liebt und für uns sorgt. Er ist vertrauenswürdig. Er schenkt uns die Jahreszeiten. Saat und Ernte wechseln einander immer zuverlässig ab. Er hat es versprochen und er hält sein Wort. Dieser Gott hat dich persönlich gewollt. Er hat dir das Leben geschenkt und er hat dich bisher bewahrt und dich geleitet. Ihm zu vertrauen tut so gut. Es befreit von Angst. Und du wirst dich wieder so fühlen wie ein Kind, das sich an der Hand des Vaters festhält und ohne Angst durchs Leben geht. Ja, am Anfang kann es durchaus sein, dein Glaube wird sehr zaghaft sein, sehr schwach, von Zweifeln behaftet sein. Aber Gott nimmt dich an, wie du bist. Er erwartet von dir keinen starken Glauben. Er sagt, den glimmenden Docht werde ich nicht auslöschen und das geknickte Rohr werde ich nicht zerbrechen. Du darfst beten, wie der Vater eines kranken, geplagten Jungen einmal gebetet hat. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Entscheide dich zu glauben. Viertens, vollziehe eine Lebenswende. Kehre um. Wenn dieser Glaube in deinem Herzen Wurzeln schlagen wird, wenn ein zarter Keim des Glaubens aus dem Boden deiner Seele hervorkommen wird, wird das immer sichtbare Folgen nach sich ziehen. Das wird dich nicht so lassen, wie du warst. Der Glaube wird dich zu einer Lebenswende fähig machen. Du wirst umkehren. Du wirst die Richtung deines Lebens ändern. Du wirst eine 180-Grad-Wende vollziehen. Es ist nämlich so, wenn ein sündiger Mensch, und wir alle sind Sünder und sind sündige Menschen vor einem heiligen Gott, wenn ein sündiger Mensch dem heiligen Gott begegnet, erlebt er eine gewaltige Erschütterung. Du siehst dich zum ersten Mal in deinem Leben so, wie du wirklich bist. So wie Gott dich sieht und immer gesehen hat. Du siehst dein eigenes Herz im Licht der Heiligkeit Gottes. Du erkennst, dass du sündig und dass du schuldig bist. Dass du, so wie du lebst, niemals vor dem heiligen Gott und vor seinem Gericht bestehen kannst. Das ist eine gewaltige Erschütterung. Und du verstehst, dass du mit deiner Lebensweise, mit deinem Wertesystem, mit deiner Selbstbewertung, mit deiner Weltanschauung falsch lagst. Du wirst Mut brauchen, das zuzugeben und dass du eigentlich dem Abgrund entgegenläufst und dass du dringend wenden musst, wenn dein Leben nicht in einer großen, ewigen Katastrophe enden soll. Die Bibel nennt das Umkehr, Lebenswende oder Buße. Wir sagen auch Bekehrung dazu. Alles Synonyme. Das griechische Wort Metanoia bedeutet wörtlich in etwa Umdenken, Sinneswandel, die Umkehr des Denkens. Ja, der wirkliche, der wahre, der rettende Glaube hat sehr viel mit Denken zu tun. Wer glaubt, muss denken. Buße tun ist kein religiöses Ritual. Es ist ein radikales Umdenken. Wie dieses Umdenken ganz praktisch aussieht und was es bedeutet, hat Jesus uns, seinen Nachfolgern, durch eine Geschichte erläutert. Denn wir begreifen oft viel besser, wenn das Gesagte, das Gelehrte durch eine Geschichte verdeutlicht wird. Es ist die weltberühmte Geschichte von dem verlorenen Sohn. Jesus erzählt von einem Vater, der ein wohlhabender Landwirt ist, und er hat zwei Söhne, dieser Vater. Nun, der jüngste Sohn ist nicht glücklich. Er will sein eigenes Leben leben, so wie es ihm passt, ohne dass der Vater ihm reinredet. Er verlangt von dem Vater seinen Erbanteil. Und das ist unerhört, das ist unverschämt, denn der Vater lebt ja noch. Aber der Vater gewährt diesem Sohn seine unverschämte Bitte und der Sohn zieht los mit diesem Geld in ein fremdes Land. Er feiert und lebt dort in Saus und Braus und er verprasst den gesamten Reichtum. Abgerissen, einsam, hungrig, versucht er es als Tagelöhner. Er versucht etwas zu verdienen, aber es reicht nicht einmal zum Sattessen. Erst jetzt gehen diesem verlorenen Sohn die Augen auf und er versteht, was er angerichtet hat. Er geht in sich und er kehrt um. Und dann erzählt Jesus, wie diese Umkehr aussieht. Ich lese aus Lukas 15 ab Vers 17. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn der Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zum Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht ihm es an und gebt ihm einen Ring an seine Hand. Und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Weißt du, der verlorene Sohn in dieser Geschichte, das bin ich und das bist du. Und der Vater in dieser Geschichte, das ist Gott, dein Gott. Es mag sein, du bist noch weit von ihm entfernt, aber er sieht dich und er wartet auf dich. Und wenn du umkehrst und dich tatsächlich auf den Weg zurück zu ihm machst, wird der Vater auch dir entgegenlaufen und dir um den Hals fallen und dich küssen, ja? Er wird dich in die Familie Gottes integrieren. Das bedeutet der Ring an der Hand. Und er wird ein Fest veranstalten für dich mit seinen Kindern und seinen Engeln. Und du wirst verstehen, dass deine Umkehr gleichzeitig eine Heimkehr ist. Eine Heimkehr nach Hause. Denn du kommst zurück nach Hause zu deinem Vater, der dich liebt. Wenn du dich fragst, wie soll ich nun leben, dann sagt Gott dir in seinem Wort, kehre um nach Hause, kehre um. Jesus kam in diese Welt, um mir und dir den Weg zurück nach Hause zu zeigen. Er selbst ist der Weg, er ist die Tür. Und seine Predigt begann immer so oder beinhaltete diese Worte. Von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Das Himmelreich ist das Haus des Vaters und es ist immer nur ein Bußgebet weit entfernt, eine Umkehr weit entfernt. Fünftens, nimm Jesus als Retter und Herrn in dein Leben auf. Damit sind wir beim Kern des christlichen Glaubens angekommen. Zum Herzen Gottes, zum Evangelium eben. Evangelium, haben wir schon gesagt, bedeutet frohe Botschaft, gute Nachricht. Es ist die beste Nachricht der Welt. Und zusammengefasst sagt die Bibel, formuliert die Bibel diese Nachricht so, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott, der Vater, der uns liebt, hat seinen Sohn, Jesus Christus, als Retter in diese Welt gesandt. Als Retter für mich und für dich. Das ist das Evangelium. Jesus starb am Kreuz von Golgatha stellvertretend für dich. Er hat deine Schuld, deine Sünde, deinen Schmutz, deine Verbrechen auf sich genommen, sich damit identifiziert und ist stellvertretend für dich ans Kreuz gegangen und ist dort gestorben. Gott, der Vater, bestrafte seinen Sohn als Richter an deiner Statt, damit du Vergebung und ewiges Leben haben kannst. Der christliche Glaube ist kein religiöses Spiel. Nein. Der Glaube basiert auf Gottes Handeln, hat mit Gottes Justiz zu tun. Deshalb gibt es ohne Jesus keine Vergebung. Es ist vergeblich, einer anderen Religion nachzulaufen. In den Religionen gibt es kein Evangelium. Sie können keine Vergebung der Schuld anbieten. Sie haben keine Grundlage dafür. Jesus ist der einzige Retter der Menschen. Er ist ein Freund der Sünder. Er wird dich niemals abweisen, wenn du ihm dein Herz öffnest und ihm dein Leben anvertraust und ihn als Herrn und Retter annimmst. Die Bibel sagt, all denen, die ihn aufnahmen, Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, das juristische Recht, Gottes Kinder zu werden. Christsein ist keine Religion, die aus Ritualen und Liturgien besteht, sondern eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Glaube an das Evangelium. Mach Jesus zu deinem Retter und Herrn. Jesus will nicht nur dein Retter sein. Auch das wirst du verstehen, wenn du die Bibel liest. Er will auch der Herr und Meister deines Lebens sein. Es gibt Menschen, die möchten sehr gerne die Vergebung in Anspruch nehmen. Schuld und Sünde loswerden. Und die Garantie haben, dass sie nicht in die Hölle kommen, sondern in den Himmel. Aber ihr Leben trotzdem so leben, wie es ihnen passt. Eigener Herr bleiben. Das geht nicht. Unmöglich. Ein erfolgreicher Geschäftsmann in Amerika war ein überzeugter Christ. Er war Millionär und er wollte sein Geschäft optimieren, damit es noch erfolgreicher wird. Und er bestellte dafür einen hochkarätigen Unternehmensberater und dieser kam dann eines Tages aus Washington eingeflogen. Der Unternehmensberater packte seine Unterlagen aus, stellte seine Tafel auf und fing mit seiner Arbeit an. Zuerst, Mr. Jones, sagte er, sagen Sie mir, was ist Ihr wichtigstes Lebensziel? Was ist ihre oberste Priorität, die sie niemals gegen eine andere eintauschen werden? Was ist der zentrale Wert, der sie, ihr Geschäft und ihr Leben bestimmt? Sie wissen sicher, was ich meine. Ist es die Gesundheit? Oder der Sport? Oder schöne Yachten? Oder exotische Reisen? Oder sind es Immobilien? Oder ist es das Vermögen, das sie vermehren und ihren Kindern hinterlassen wollen? Oder ist es die Kunst? Was soll ich in meinem Schema auf der Tafel hier in das oberste Kästchen setzen? Davon wird alles andere abhängen, was ich Ihnen raten werde. Und die gesamte Strategie und Planung hängt von diesem, Ihrem zentralen Wert ab. Nun, ich weiß, was Sie meinen, sagte Mr. Jones. Schreiben Sie in das oberste Kästchen Gott rein. Der Unternehmensberater war sehr überrascht. Diesen Wert hatte er nicht erwartet. Er sagte, Sie meinen Gott im Himmel? Ja, sagte Mr. Jones, ich meine Gott im Himmel. Gut, sagte der Unternehmensberater, ich habe zwar so eine Beratung noch nie gemacht, aber es ist gar kein Problem. Wir schreiben Gott in das oberste Kästchen. Und dann werden wir Ihre Firma, Ihre Vermögenssituation, die Profitkalkulation auf Gott ausrichten. Ob du Unternehmer oder Arbeitnehmer bist, Rentner, arbeitslos, nimm Jesus auf in dein Leben als deinen Retter und Herrn und richte dein gesamtes Leben, deine Prioritäten, deine Werte, deine Lebensziele und Lebensbereiche konsequent auf ihn aus. Trage Jesus in das oberste Kästchen deines Lebens ein. Sechstens, lass dich im Glauben anleiten. Suche eine Gemeinde auf. Mit Jesus wird dein Leben neu, ganz neu werden. Du wirst feststellen, dass du Unterstützung und Gemeinschaft und Gesellschaft und Anleitung brauchst, wenn du Christ geworden bist. Und der Herr hat dafür vorgesorgt. Er hat seine Gemeinde dafür gegründet. Die Gemeinde Jesu ist Gottes Familie hier auf Erden. Wir reden nicht von einer religiösen Institution, die sich vielleicht Kirche oder Gemeinde nennen mag. Ich weiß, das ist verwirrend. Am Anfang ist das sehr verwirrend. Aber du wirst lernen zu unterscheiden zwischen toter Religion und lebendigem Glauben. Suche nach einer lebendigen, bibelgläubigen Gemeinde. Eine lebendige Gemeinde richtet sich nicht nach gesellschaftlichen Trends, sondern allein nach Gottes Wort. In einer lebendigen Gemeinde wird das Evangelium unverfälscht verkündigt. Und diese Verkündigung steht im Zentrum des Lebens, des Gottesdienstes so einer Gemeinde. Es wird gebetet in einer bibeltreuen, lebendigen Gemeinde. Menschen kehren um und werden neu und lassen sich taufen. In einer lebendigen Gemeinde dienen nicht nur eine Handvoll Geistliche irgendwo auf der Bühne, sondern jeder Einzelne ist zum Dienst berufen und eingeladen und trägt seinen Beitrag bei zum Leben der Gemeinde. Gott will, dass seine Kinder zusammenhalten, füreinander beten, einander dienen und einander lieben. Du wirst eine Gemeinde brauchen, um im Glauben zu wachsen und um auf Kurs zu bleiben. Und siebtens und letztens, bekenne dich öffentlich zu Jesus. Lasse dich taufen. Wir reden heute von sieben Dingen, die du tun solltest, wenn du noch kein Christ bist. Das Letzte, was du dann tun solltest, nachdem du die ersten sechs Schritte gegangen bist, lass dich taufen. Die Taufe macht eben nur Sinn, nachdem du eine Umkehr erlebt hast und Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Zuerst der Glaube und dann die Taufe als Zeichen und Bestätigung des Glaubens. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus. Gott hat sich nämlich zu uns öffentlich bekannt in seinem Sohn, in Jesus Christus. Jesus hat sich öffentlich nicht nur in der Taufe zu uns bekannt, sondern auch in seinem Tod am Kreuz. Gott will, dass auch wir uns nicht schämen, dass wir Christen geworden sind und ein öffentliches Bekenntnis zu ihm ablegen. Jesus hat gesagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich vor meinem Vater im Himmel auch verleugnen. Mit der Taufe outest du dich öffentlich als Christ. Ich will dir Mut machen. Geh aufs Ganze. Mach ganze Sache mit Jesus. Bekenne Farbe. Wenn du dich taufen lässt, bist du nach der Lehre und nach der Praxis des Neuen Testamentes erst dann im vollen Sinne Christ. Wie sollen wir nun leben angesichts der Veränderungen in unserer Welt? Angesichts des Todes, der auf uns wartet. Angesichts der leiblichen Auferstehung, die kommen wird. Angesichts einer ewigen Hölle und eines ewigen Himmels. Wenn du noch kein Christ bist und dir diese Frage stellst, dann solltest du diese 7 Dinge tun. Lese die Bibel, rede mit Gott, entscheide dich zu glauben, vollziehe eine Lebenswende, nimm Jesus als Retter und Herrn auf, suche eine Gemeinde auf und lasse dich taufen. Wenn du diese 7 Schritte gegangen bist, wirst du feststellen, dass dein Leben sich radikal verändern wird und dass du ein glücklicher neuer Mensch geworden bist. Ein Mensch, der ohne Angst in die Zukunft schauen kann, weil er ein unerschütterliches Fundament unter den Füßen hat. Ich bin gespannt, wie dein persönliches Leben sich in diesem Jahr verändern wird. Wenn du diese Schritte gegangen bist, melde dich bei uns. Komm auf uns zu, erzähl deine Geschichte oder schreib uns einfach eine E-Mail. Wir wollen gerne an deinem Leben teilnehmen und erfahren, was Gott gemacht hat in deinem Leben. Ich bin gespannt auf all die Geschichten, die wir bis Ende des Jahres hören werden. Gott segne dich. Amen.